Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadt Kirche Winterthur. Der Podcast vom Landeskirchenforum richtet sich an reformierte Kirchgemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen zu tun haben.
Das ist Staffel 8, Staffeln über Bücher, Episode 2, Reclaiming Glory von Mark Clifton.
Die Staffel 8 die ist wie auch schon die Staffel 5 den Büchern gewidmet, den Büchern, die uns im Gemeindebau besonders beschäftigt und inspiriert haben. Heute geht es um das Buch Reclaiming Glory. Bevor wir aber hier einsteigen, nochmal der Hinweis, Aufwärts stolpern gibt es jetzt neu auch als Videopodcast. Das heisst, ihr könnt uns auch zuschauen, nicht nur zuhören. Das könnt ihr auf YouTube machen und den Link dazu den findet ihr in den Shownotes. Lukas, du hast das Buch Reclaiming Glory vorgeschlagen. Was findest du an dem besonders inspirierend?
Ja, das Buch Reclaiming Glory von Mark Clifton. Das ist wie eine Art, das letzte Mal haben wir über ein Buch geredet von einem deutschen Landeskirchler. Das Buch jetzt ist von einem amerikanischen Freikirchler. Also ziemlicher Kontrast und vielleicht geht ja gerade der Kontrast etwas her. Vielleicht zuerst ein paar Worte zu dem Mark Clifton. Das ist ein südlicher Baptist, also kommt aus der extrem evangelikalen Welt. Er ist Gemeindegründer, hat in seinem Leben mehrere Gemeinden gegründet und er ist auch Gemeindeerneuerer. Das ist auch das Thema von heute. Also zum Gemeinden übernehmen quasi als Pfarrer und dann irgendwie Gemeindeerneuerung zu machen. Er ist im North American Mission Board von der südlichen Baptisten ist er durch Executive Director of Church Replanting and Rural Strategy, also quasi der, der eben Gemeinde erneuern, wo seine Aufgabe ist. Er selber hat noch einen Podcast, den ich auch los, Revitalize and Replant. Also so viel zu dem Mark Clifton. In dem Buch da geht es darum, wie es der Kirchgemeinde geht und was man machen könnte, wenn es nicht gut geht. Und bei uns liest man ja immer, dass die Landeskirche schöflet, also kannst du wahrscheinlich auch nicht mehr lesen, oder? Die Titel immer, die Landeskirche laufen schöflet, fort und der Freikirche ging es gut. Und der Mark Clifton, der ja ein Amerikaner ist, und da gibt es ja nur Freikirchen, der sagt, von den südlichen Baptisten, also von seiner eigenen Denomination, da seien nur 15% von allen Kirchgemeinden ging es gut. Nur 15% seien gesunde und wachsende Gemeinden. Und SBC, die südlichen Baptisten, das ist eine extrem zahlenorientierte, zahlentriebene Organisation, die für alles Zahlen hat, und wenn man es nicht zählen kann, dann gibt es es gar nicht. 15% von den südlichen Baptisten, von der Gemeinde der südlichen Baptisten ging es gut. Und ich muss dir ehrlich sagen, Anna, ich fände es ja wohl extrem spannend, einmal so ein Assessment bei uns zu machen. Wie viel in unserer Kantonalkirche, wie viele Kirchgemeinden geht es eigentlich gut?
Ja, wobei die Frage dann ist, an was missest du jetzt das genau? Also zahlenmässig sieht man ja relativ klar Austritt und Eintritt. Und das ist wahrscheinlich, wüsste ich jetzt nicht, viele Kirchgemeinden, die da positive Bilanz haben. Ja. Und ich finde aber spannend, er sagt ja dann, gerade obwohl sie so zahlorientiert sind, redet er dann ja nicht unbedingt darüber, wie viel Geld hat jetzt eine Kirchengemeinde oder wie viele Leute kommen effektiv in den Gottesdienst, sondern es geht ihm eigentlich darum, was für ein Nachfolge, wie funktioniert Nachfolge in dieser Kirchengemeinde.
Ja. Discipleship, oder? Ein klassisch natürlich klassischer evangelikaler Topos, also quasi es geht ums Innere, dass Menschen Überzeugung haben, dass sie zum Glauben kommen, Überzeugungstäter sind. Das ist quasi sein Kriterium. Also er sagt, Kirchgemeinden, wo es nicht gut geht, die haben nicht unbedingt ein Geldproblem und dass zu wenig Leute in Gottesdienst kommen, sondern sie haben ein Problem von der Überzeugung. Und das sieht man ja wie eine Art auch in der Schweiz, dass die Leute, die sich, oder immer mehr Leute, würde ich schon behaupten, die die sich in der Kirchgemeinde engagieren, haben eine innere Überzeugung. Du hast das nämlich auch in der Uni auch schon gehört, oder? Dass es heisst, ja, unsere theologischen Fakultäten werden von Evangelikalen unterwandert.
Ja, mal, aber also genau, man kann es negativ in dem Sinn ausdrücken oder angstvoll. Oder es kann auch heissen, hey, Leute, die irgendwo durch eine innere Überzeugung haben, die engagieren sich in der Landeskirche, und zwar bewusst in der Landeskirche, nicht einfach um die Landeskirche zu einer Freikirche machen, sondern weil man auch schätzt, was man da antrifft. So.
Ja, genau. Und von daher, der Punkt hat schon etwas für sich. Ich meine, wir haben es ja auch in dieser Episode mit dem Lukas Kundert davon gehabt, in der Staffel 2, Episode 9, dass er sagt, und er ist Landeskirchler, logischerweise, Kirchenratspräsident von Basel-Stadt, dass er sagt, in Zukunft sehen sie einfach, werden die Leute, die die Kirchen etwas bedeuten, eben die, die Überzeugungstäter sind, werden die Kirchen auch müssen finanzieren. Also quasi die Definition von Mark Clifton ist, Kirchgemeinden, wo es schlecht geht, die haben ein Überzeugungsproblem und nicht in erster Linie ein Geldproblem oder dass weniger Mitglieder haben.
Mhm.
Er macht dann weiter in seiner Analyse, dass er sagt, okay, denen Kirchgemeinden, wo es schlecht geht, gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt sie, das ist der einfachere Weg. Man lässt, geht einfach an und tut eine neue Kirche gründen, anstatt probieren, eine alte zu erneuern. Und interessant ist, in der letzten Episode von Heinz-Peter Hempelmann, Episode 1 von der 8. Staffel, wo sagt, ja, das ist etwas, was er auch beobachtet hat. Junge, unternehmerische Christenmenschen, die tun fast lieber eine eigene Kirche gründen, als sich in der Landeskirche zu engagieren, weil das einfach einfacher ist. Aber, sagt dann der Mark Clifton, und das finde ich eine lustige theologische Überlegung, wenn eine Kirche stirbt, und sie reden ja dort von Freikirchen, die einfach sterben können, wo man auf dem Schluss Türen zumacht, das bringt Gott keine Ehre im Umfeld von dieser Kirche, also im Umfeld, im sozialen Umfeld. Man sieht ja eine Kirche an den Gebäuden, und wenn jetzt eine einfach Türen zumacht, das bringt Gott keine Ehre, und darum sagt er, sollte man die eben, die doch im Ort verankert sind, die sollte man eben erneuern, innerlich erneuern, und er plädiert nicht für Megachurches, wo man könnte denken, wenn es südliche Baptisten sind, wo es ja viele Megachurches gibt, sondern er plädiert sehr für lokale, kleine, auch kleine Kirchgemeinden, aber eben lebendige, nicht Megachurches, wo man eine halbe Stunde mit dem Auto hinfährt. Und das ist schon etwas, wir haben ja schon oft, Anna, schon oft darüber diskutiert, oder über Innovation, über neue Gefäße, über Fresh Eggs. Und da einmal der Gedanke, ja, wie wäre es eigentlich, wenn man nicht etwas Neues gründet, sondern einmal probiert, etwas Altes wieder zu beleben?
Mhm. Ja, also ich finde das ein spannender Gedanke und habe auch das Gefühl, dass das ja nicht unbedingt ein Widerspruch ist oder so. Also wir reden ja nachher darüber, wie näher das jetzt wie vorgeht, um so eine neue eine Wiederbelebung zu machen. Es hat ja gleich auch damit zu tun, neue Leute zu gewinnen, die dann die treibenden Kräfte sind. Mhm. Und es ist nicht einfach ein, jetzt müssen wir die mit den Leuten, die jetzt da sind, arbeiten, sondern die sind da und dann aber auch darüber ausdenken. Ich glaube, es hat eben dann gleich auch viel mit Fresh Eggs zu tun, so wie er vorgeht.
Also mindestens mit der inneren Haltung, ja. Unbedingt, ja.
Mhm. Und ich finde gleich nochmal spannend, zurückzukommen, bevor wir jetzt auf die Neugründung gehen, auf die Diagnose, wie er dann feststellt, dass es einer Kirchengemeinde nicht gut geht. Weil es ja eben nicht einfach um nackte Zahlen geht, Geld und Mitglieder, sondern es geht um verschiedene Anzeichen, wo man spürt, irgendwie sind wir jetzt gerade nicht in eine gute Richtung unterwegs. Und das eine ist, dass so ein bisschen, also sterbende Kirchengemeinden sehr viel über interne Angelegenheiten diskutieren und es viel darum geht, um die Bedürfnisse von den Leuten, die jetzt gerade da sind, wo vielleicht auch, ja, also mal, das sind ja zum Teil auch relevante Bedürfnisse, aber einfach, es geht viel um sich selber. Und es geht nicht fest um den Blick nach außen, um die Frage, ja, wie geht es den Leuten rundherum, was haben die für Bedürfnisse. Auch, es geht selten um lokale Menschen. Also häufig kommen die Leute eh noch von auswärts und sind jetzt nicht gerade die Leute, die im Quartier wohnen und dort vernetzt sind. Und durch das fehlt dann auch so ein bisschen der Blick für die Leute rundherum um die Frage, wie erreichen wir denn die Leute oder was ist eine gute Form oder eine gute, die richtige Botschaft für die Menschen, die da sind. Mhm. Und man sieht es auch an dem, dass Strukturen häufig ausgelegt sind für eine Zeit, wo es vielleicht noch mehr Leute dabei gehabt. Und durch das dann irgendwie kompliziert sind oder einfach vielleicht nicht mehr zielführend, weil man dann auch viel an diesen Strukturen muss umbasteln oder komplizierte Wege muss gehen, obwohl es ja mittlerweile viel kleiner ist und man das alles viel einfacher könnte lösen.
Ja, also grosse Strukturen haben auch Kirchgemeinden, wo es wirklich nicht gut geht, grosse Strukturen und auch oft relativ viel Anlass, wo aber Insider-Anlass sind, nicht ausgerichtet sind aufs Umfeld, nicht ein missionarisches Anliegen haben, auch für die Leute, die nicht dazugehören zu der Kirche. Ja, das ist seine Diagnose. Gut, und jetzt für mich persönlich der interessanteste Teil an diesem Buch ist dann seine quasi Antwort, was man jetzt machen soll. Und er sagt, hier vier Sachen kann man machen unter der kirchlichen Neupflanzung. Die eine Möglichkeit, und ihr werdet noch merken, das ist... Einige sind wirklich amerikanisch und bringen uns nichts, aber mindestens einer bringt uns, glaube ich, etwas. Die erste Möglichkeit ist, eine sterbende Kirchgemeinde gibt einfach die Schlüssel jemand anderem. Einer Gemeinde Neugründung, jemand, der ankommt und sagt, ich will hier eine Gemeinde gründen. Oder sagt er, die sterbende Kirchgemeinde gibt die Schlüssel von ihrem Gebäude einer erfolgreichen Kirche, wo einen neuen Ableger hier baut. Das ist das amerikanische Multisite-Konzept von so Mega-Churches, die dann nicht einfach immer grösser bauen, sondern die dann wie eine Art Ableger machen, so ein bisschen im Franchising-System, wenn man böse will, so quasi ein neuer McDonald's nach dem gleichen Prinzip unter der gleichen Gesamtleitung einen neuen Ableger gründet. Also quasi eine sterbende Kirchgemeinde kann einfach die Schlüssel einer Gemeinde Neugründung überreichen oder einem Ableger von einer erfolgreichen Kirche. Das Zweite, wo man sagt, was man machen kann, ist, eine Kirche kann ihre Gebäude mit einer Gemeinde Neugründung teilen. Also quasi sagen, okay, wir haben einen Morgengottesdienst, wir haben einen Abendgottesdienst oder was auch immer. Und dann kann es sein, dass die Gemeinde Neugründung, die dann eben ausgerichtet ist aufs Quartier, wo rausgeht und gute Arbeit macht, dass das dann wie eine Art auch abfärbt auf die sterbende Kirchgemeinde. Und von dort aus kann man dann zusammenarbeiten, entweder die entdecken dann selber wieder, auch oh, wir müssen auch etwas machen, oder sie fusionieren dann am Schluss. Also quasi die Gebäude teilen und dann mal schauen, wo das anführt. Das Dritte dann ist mit einer Neugründung fusionieren. Wenn man dann merkt, da ist etwas Gutes, also nicht einfach die Schlüssel überreichen, sondern mit einer Neugründung fusionieren direkt. Das allerdings, sagt der Mark Clifton, da müssen dann die alten Leute, wo eben von dieser sterbenden Kirche gemeint, die müssen dann eben ihre Vorlieben, ihre Aktivitäten und so weiter eben über aufgeben, weil die Neugründung wird nicht einfach so weitermachen, wie die Kirche gemeint, die ja aus irgendeinem Grund am Sterben ist. Wenn es aber gelingt, dass die Alten ihre Präferenzen aufgeben, ihre Angebote und die Verantwortung ganz Neuen übergibt, dann hätte das den Vorteil, dass die Neugründung von Anfang an alle Generationen umfasst. Oder? Weil eine Gemeinde Neugründung, da gehe ich zum Beispiel als 30-Jährige oder 30-Jährige, die habe ich ja wahrscheinlich vor allem Leute in meinem eigenen Umfeld, in meinem eigenen Alter, mit zum Beispiel kleinen Kindern. Und von dort aus fange ich an und dann tue ich ja Leute, die ähnlich sind wie ich, ich meine, das letzte Mal hatte Familien, man zieht die Leute aus dem gleichen Milieu an, die tun sich ja so entwickeln, wenn aber quasi eine alte sterbende Kirchgemeinde mit einer Neugründung fusioniert, dann hat man von Anfang an alle Generationen. So, das war der dritte Teil gewesen. Und der vierte Teil, der spannendste überhaupt, wo ich aber nicht sicher bin, ob das funktionieren würde, wäre das, was er nennt, ein Neustart von innen. Dass quasi die alten Leute, die was sagen haben, wie eine Art sich mental von der alten Kirche verabschiedet und zu einer Kerngruppe von einer neuen Kirchgemeinde werden. Und dass man dann, meistens holt man dann jemanden, wenn es einen Personalwechsel gibt, kann man so vorgehen, dass man spezifisch jemanden sucht, der neu ausgerichtet ist, wo sich nicht nur um die sind, kümmert, die da sind, sondern dass man eine Pfarrerin oder einen Pfarrer anstellt, wo im Auge hat, dass die Gemeinde muss wie eine Art eine Neugründung funktionieren. Und die Pfarrperson, die muss dann zwei Sachen tun. Sie muss auf der einen Seite Hirtin oder Hirte für die Leute, die da sind, und gleichzeitig eine Kirchenneugründerin oder eine Kirchenneugründer sein. Und da, denke ich, spürt man auch die grosse Spannung, die in diesem Ansatz drin steckt, dass man muss auf der einen Seite zu den Leuten muss schauen, wo da sind, und es gibt ja einen Grund, warum es dieser Kirchgemeinde nicht gut geht, und gleichzeitig muss er wie eine Art eine Gemeindeneugründung anfangen, die ganz aufs Quartier ausgerichtet ist, die missionalisch und missionarisch. Und Mark Clifton, den höre ich gerade auf mit Referieren hier, Mark Clifton sagt, dass eigentlich wahrscheinlich die ersten drei Wege erfolgsversprechender sind als der vierte, aber er sagt, und das finde ich wirklich interessant, weil lang ist in Amerika, hat man gesagt, ah, lasst doch die alten Kirchgemeinden einfach sterben, wir gründen neue Sachen. Und der Mark Clifton sagt, dass der vierte Ansatz wahrscheinlich in Zukunft auch in Amerika immer häufiger versucht wird. Und der vierte Weg, das ist etwas, wo ich mich frage, ob das geistige Modell dafür auch könnte etwas sein für reformierte Kirchgemeinden, wo es nicht gut geht.
Mhm. Also, dass man ganz bewusst einen Wechsel vom Fokus macht. Also, dass man gleich noch mit diesen Leuten, also nicht einfach abwertet, was ist, und diesen Leuten sagt, so, jetzt da, wenn wir eigentlich nicht mehr bespassen, da, sondern dass man ansitzt und mit allen zusammen eigentlich müsste die Entscheidung treffen von, hey, so wie es jetzt geht, geht es nicht mehr weiter, sind wir dabei, um etwas Neues zu wagen. Und dann aber bewusst auch anderen Personen Platz geben, um das Neue zu gestalten.
Genau. Und akzeptiert, dass dann vieles muss neu werden, weil es geht dann nicht mehr so, wie es bis jetzt immer gegangen ist. Der Bazar findet dann vielleicht nicht mehr statt, wo, ja, jetzt können wir alle Klischees runterfahren, oder? Sondern wo dann, wo man auch dieser Person muss dann wie eine Art den Einfluss lassen und auch die Freiheit lassen, um wirklich ganz neu anfangen. Ein bisschen wie eine Gemeinde Neugründung, aber eben im Rahmen von einer bestehenden Kirchgemeinde.
Mhm. Ja. Jetzt ist ja die Frage, wie geht man denn vor, wenn man so eine Neupflanzung machen will. Und der Mark Clifton bringt da sechs Imperativ, was das wichtig ist, was man unbedingt sollte machen, wenn man so eine Neupflanzung angehen will. Und der erste Punkt ist eine effektive Gebetsstrategie. Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir jetzt auch schon ein paar Mal angetroffen haben, hier im Podcast. Mhm. Dass es sich einfach lohnt, zum Beten. Und ich glaube, das geht auch mega in das ein, dass man eine demütige Haltung braucht, um überhaupt so einen Prozess zu starten. Es braucht viel Demut, um sich eingestehen, dass, wo wir jetzt, da wo wir jetzt stehen, so können wir nicht weitermachen. Und wir sind vielleicht sogar die falschen Leute, um jetzt wirklich weitermachen. Und da kann das Gebet auch helfen, um auf eine gute Art können, in so einem Prozess einstarten, im Bewusstsein. Es ist sowieso nicht von uns abhängig. Es ist auch nicht von anderen Menschen abhängig. Es ist schlussendlich einfach von Gott abhängig. Dann der zweite Punkt ist, die alten Mitglieder lieben. Oder einfach die jetzt schon da sind. Es muss ja nicht altersmässig alt sein, sondern einfach die jetzt schon da sind, lieben. Das heisst, sie nicht beschuldigen, nicht sagen, hey, das, was wir vorher gemacht haben, ist alles schlecht gewesen. Und es bedeutet halt auch, dass man jetzt nicht einfach hingehen kann und neue Leute zusammensuchen und mit denen etwas starten. Es ist ein bisschen weniger der Anfangsdrive da von einer Neugründung, sondern es ist ein bisschen ein schmerzhafterer Anfangsprozess. Aber gerade wenn man einfach mit dieser liebenden Haltung hingeht, kann das auch sehr viel Potenzial haben, dass eben Leute schon Erfahrung mitbringen.
Und das ist ja auch tatsächlich wirklich ein Unterschied zwischen einer Gemeindeneugründung und einer Erneuerung von einer Gemeinde, dass du eben nicht kannst vor allem neu starten, wo du dann mit deinen Freunden etwas machst, sondern du triffst schon auf eine Kirchgemeinde, die ja eben aus irgendeinem Grund Problem hat. Und die musst du eine Art Liebe, sagt er, mit denen musst du unterwegs sein und du kannst nicht einfach von ganz neu anfangen.
Mhm. Aber ich glaube auch, das funktioniert wahrscheinlich nur, wenn halt wirklich auch die Leute effektiv von sich aus selber sagen, wir wollen auch etwas Neues. Also wenn du jetzt einfach von außen jetzt im landeskirchlichen Kontext einfach kommst in eine Stelle rein, wo ausgeschrieben ist und sagst, so und jetzt machen wir etwas Neues, genau, dann funktioniert es nicht, wenn das nicht schon in der Ausschreibung klar drin ist, dass die Leute wirklich wollen etwas Neues.
Ja.
Dann der dritte Punkt ist dann aber eigentlich sehr nahe bei dieser Neugründung oder bei Fresh Expression, bei dieser Haltung, nämlich deute deine Umgebung. Also schau mal, was passiert eigentlich da rundherum? Was sind eigentlich da für Menschen? Zuhören, spüren, herausfinden, was beschäftigt die Menschen und auf das eingehen. Also eigentlich eben die Arbeit von einer klassischen Gemeindegründung.
Mhm.
Dann der vierte Punkt ist die Strategie vereinfachen. Mhm. Also das heisst einfach mal ein bisschen zusammenstreichen von dem, was bis jetzt läuft. Weniger Anlässe, einfach Zeit hat, um mit den Leuten im Quartier, mit den Leuten im Umfeld Zeit zu verbringen. Und dann schauen, was aus dem aus diesen Beziehungen raus kann passieren.
Ja, also auch ein Wechsel in der Vision. Es geht nicht um mich und um uns, als wo wir es nett haben miteinander, sondern wir sind für andere da. Wir richten uns nach außen, darum haben wir weniger interne Anlässe, damit wir mehr Zeit haben für eben die Leute in unserem Quartier oder in unserem Dorf.
Ja, und eben auch nicht im Sinn von, damit dann die Leute an unsere internen Anlässe kommen, sondern halt wirklich bereit sein, die alles mal über den Haufen zu werfen und zu sagen, vielleicht entsteht dann etwas Neues.
Oh, dann, der nächste Punkt, oder ja, Anna, dein Lieblingspunkt.
Der Punkt hat mich schon ein bisschen genervt, als ich den gelesen habe. Der ist einfach sehr amerikanisch oder von einer amerikanischen Theologie geprägt. Er sagt, fokussiere dich auf junge Männer zwischen 18 und 35, weil das Leitungspersonen sind. Oder weil die das Potenzial haben zum Leiten. Ich würde es wichtig finden, dass man nicht nur auf junge Männer, sondern überhaupt einfach auf junge Menschen fokussiert, Frauen und Männer. Weil einfach, also ja, junge Menschen haben sehr, sehr viel Dynamik, sehr viel auch Visionsfähigkeiten. Und da diesen Menschen Raum geben und sagen, hey, wir wollen, dass du mitdenkst, dass du mitführst, dass du Verantwortung hast. Und zeig dir aber auch, wie das gehen kann. Das, glaube ich, ist mega wichtig.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Also den Punkt habe ich auch eher ein bisschen merkwürdig gefunden. Mit einer Einschränkung, zum Beispiel kenne ich eine Kirchgemeinde, die eine Pfarrerin hat und alle von der Kirchenpflege sind Frauen. Und sorry, das finde ich nicht gut. Also ich würde auch in meinem Kirchenstand auf gar keinen Fall ich als Mann Pfarrer nur Männer wollen haben. Also dort. Aber das widerspricht eigentlich dem Markliften. Es geht wirklich um das, was du gesagt hast. Also es muss ja nicht mathematisch ausgeglichen sein, aber einfach, dass wir sowohl Alte wie Junge haben, wie auch Männer und Frauen.
Mhm.
Also gut, aber wir müssen uns ja nicht an dem aufhalten. Den Punkt würden wir beide nicht teilen. Da,
ja, genau. Und dann der sechste Punkt, der ist, man soll Nachfolgerinnen und Nachfolger schaffen, die auch wieder andere Menschen in die Nachfolge rufen. Und das finde ich sehr, sehr einen spannenden und wichtigen Punkt. Also es geht eben nicht nur darum, dass ich als angestellte Person Menschen begleite in ihrem Glauben und in dem Sinn, ich bin die Person, wo ihnen geistliche Nahrung gibt, sondern eigentlich geht es darum, die Menschen in eine gewisse Selbstständigkeit reinzuführen oder eben sogar noch weiter, dass sie dann auch anfangen, mit Menschen über den Glauben zu reden und teilen, was ihnen wichtig ist, sprachfähig werden und auch einfach überhaupt das Bedürfnis entwickeln, um mit anderen Menschen über das Reden oder Räume zu arbeiten, wo der Glaube relevant wird und spürbar wird.
Ja. Gut, komm, jetzt müssen wir langsam richtig Schluss gehen. Und der letzte Punkt, da hat es ein paar Sachen, wo ich doch noch darauf eingehen möchte, im letzten Abschnitt, was ist Erfolg, wo er sagt, erfolgreiche Neupflanzerinnen, Neupflanzer müssen verschiedene Fähigkeiten haben. Sie müssen, und das ist schon ein interner Gegensatz, sie müssen visionäre Hirten sein. Also mhm. Leute mit einer Vision, die genau wissen, was angeht, aber gleichzeitig müssen sie seelsorgerlich begabt sein, Hirten sein für die Leute, die schon da sind. Sie müssen ein Stichwort, das er auch in seinem Podcast immer und immer wieder bringt, das ich sehr gut finde, Tactical Patience. Taktische Geduld haben. Also Leute, die visionär sind, die stürmen ja oft los, oder? Das kenne ich sehr gut von mir selber. Aber oft muss man einfach taktische Geduld haben. Wir machen das jetzt einmal und dann lassen wir es einmal einfach laufen. Und wir lassen auch Sachen ertragen, wo wir genau sehen, das wollen wir eigentlich gar nicht. Und nach 2 Jahren können wir es dann endlich aufhören. Zum Beispiel taktische Geduld haben. Man muss organisatorisch geschickt haben, auch wissen, wie Machtspiele funktionieren. Man muss eine emotionale Intelligenz haben, um mit solchen Situationen umzugehen. Man muss auch Ausdauer haben und hart im Nase. Interessanterweise, das ist vielleicht amerikanisch, aber ich glaube, das ist auch die Realität. Auch die ganze Familie muss Nerven haben. Wenn man geheiratet ist, meine Frau hat auch schon einiges abbekommen, logisch, wir sind geheiratet. Man muss Ausdauer haben, hart sein im Nähe und auch die Familie muss hart sein. Und man muss ein guter Generalist sein, also eine wahnsinnig eine Person mit sehr spezifischen Fähigkeiten, das ist wahrscheinlich nicht gut in einer Gemeinde, Wiederbelebung oder einfach, wo man probiert, etwas neu aufzubauen. Man muss Generalist sein. Anna, viele Punkte. Ich finde es trotzdem ein interessantes Buch. Natürlich vieles passt nicht für uns, aber ein paar Gedanken finde ich schon einfach interessant.
Ich finde es sehr ermutigend, auch einfach so ein bisschen eine klare Perspektive dafür zu haben, wie das könnte aussehen, Erneuerung in einer bestehenden Kirchengemeinde. Relativ klare Prinzipien und ich finde, das hilft, um so ein bisschen zu spüren, in welche Richtung kann man gehen. Und ich glaube, das betrifft sehr, sehr viele Kirchengemeinden in der Schweiz. Ja. Wenn ihr noch ein bisschen mehr dazu wollt, lesen wollt, nicht nur jetzt hören, könnt ihr entweder die Zusammenfassung lesen, die in den Shownotes verlinkt ist. Und wenn ihr das ganze Buch lesen wollt, gilt auch jetzt wieder, die erste Person, die sich bei uns meldet, die kommt das Buch zugeschickt über. Das heisst, meldet euch bei uns. Und auch noch der Hinweis, ihr könnt ein Newsletter abonnieren von Aufwärts stolpern. Dann kommen wir da jedes Mal, wenn eine neue Episode rauskommt, ein Mail über, wo ein bisschen beschreibt, um was es geht. Dass ihr ein bisschen einschätzen könnt, ob es sich lohnt, um da uns zuzuhören.
Genau. Dann ist es das also gewesen, von der Staffel 8, Episode 2 über Reclaiming Glory von Aufwärts stolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin oder Ihren Fernseher auch nächstes Mal wieder einschalten.